Ja, auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Ich kann da oben kaum hingucken, weil ich im Scheinwerfer stehe, aber fühlt euch überall angesprochen, wo ihr seid, ja? Schön. Ich habe heute ein Thema ausgewählt, das mir ein Herzensthema ist, über das ich schon Jahrzehnte nachdenke, gearbeitet habe anhand der Bibel. Und es ist nicht nur ein Schnellschuss, den ich heute Morgen mal weitergeben werde, bei dem Thema vom Glauben der Berge versetzt. Um was es dabei geht. In 1. Johannes 5, Vers 4 lesen wir: Denn alles, was aus Gott geboren ist, also was wiedergeboren ist, von Neuem geboren ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Was würden wir normal sagen? Jesus. Ne? Völlig klar, Jesus. Nur sagt das Johannes nicht. Sondern er legt hier einen Schwerpunkt und den muss man erkennen. Wenn man das nicht versteht, was Johannes hier geschrieben hat, dann werden uns viele geistlichen Segnungen wie Todeskapital erscheinen. Ihr sagt nämlich, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Ich will noch mal in den Hebräerbrief gehen, bevor ich zu meinem eigentlichen Text heute Morgen komme, aus Matthäus 17. Da heißt es in Hebräer 11, 6, ohne Glauben aber, ohne diesen weltüberwindenden Glauben aber, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der dann auch Dinge tun kann, die einem sonst nicht möglich sind, versagt bleiben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Darum wird es auch an diesem Morgen gehen. Und noch eine Bibelstelle kann ich mir nicht verkneifen, und zwar aus Hebräer 11,1, die einzige theoretische Definition von Glauben im Neuen Testament. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung, eine Existenzgrundlage dessen, was man hofft. Was hofften wir? Auf besser Wetter. Ja, oder was auch immer. Wir hoffen, dass die Technik funktioniert. Wir hoffen vieles. Wir hoffen, dass die Leute gut zuhören als Prediger, dass sie uns verstehen in unserem Anliegen. Man hofft so vieles. Das Hoffen ist aber immer etwas Zukünftiges. Das, was ich für die nähere oder weitere Zukunft hoffe. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, der Glaube verwirklicht, was ich hoffe. Und damit hat es der Glaube mit der Zukunft zu tun. Und dann noch etwas. Ein Überführtsein, das heißt eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung vom Unsichtbaren. Das heißt also, Glaube hat es nach Hebräer 11,1 besonders mit dem Zukünftigen und mit dem Unsichtbaren zu tun. So, dass Paulus schreibt im zweiten, Entschuldigung, wenn ich ab und zu ein paar Bibelstelle zitiere, ja, aber ihr kennt mich ja zum Teil. In 2. Korinther 4,18 sagt der Paulus, ja, die wir nicht schauen auf das Sichtbare. Warum? Wir schauen die ganze Zeit auf das Sichtbare. Wir sind ja keine Traumtänzer. Aber er will damit sagen, wir schauen nicht auf das Sichtbare, was sich im Sichtbaren zeigt und ereignet, spricht nicht das letzte Wort, die sichtbare Welt spricht nicht das letzte Wort, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, vergänglich und das Unsichtbare ewig. Und die eigentliche Welt ist die unsichtbare Welt. und nicht unsere sichtbare Welt. Die eigentlichen Dinge ereignen sich in der unsichtbaren Welt, nicht in der sichtbaren Welt. Das, was sich hier ereignet in dieser Welt, ist nur eine Auswirkung dessen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Und deswegen ist es für Christen ganz entscheidend, dass sie in der unsichtbaren Welt verankert sind durch den Glauben. Der Glaube, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Na, ich fühle mich ja hier wie in Äthiopien. Da wird auch im Gottesdienst bestimmt 50 Mal laut Amen gesagt. Das sagen es aber immer alle, ja. Aber ihr könnt es euch ja bis zum Schluss aufspannen, dann aber ein kräftiges Amen, ja. Alles klar. Heute Morgen möchte ich über dieses anspruchsvolle Thema etwas weitergeben. Glaube, der Berge versetzt. Ein Wort, das in die allgemeine Sprache eingegangen ist und das uns geläufig ist, aber in der Regel, wie das oft so ist, mit so ganz bekannten Worten, wir zitieren sie einmal, zweimal, zehnmal, 20-mal und haben nicht verstanden, was eigentlich damit gemeint ist. Mit dem Glauben, der Berge versetzt. Wir gehen nach Matthäus 17. Dort wird ein Ereignis geschildert. Matthäus 17 in den ersten 13 Versen, dass Jesus mit drei Jüngern, mit drei Nachfolgern auf einen Berg geht. Und das war der Berg Tabor, wie wir ihn nennen, steht ja nicht in der Bibel. Das heißt, ein Berghegel von etwa 575 Meter hoch südwestlich vom See Genezareth gelegen. Wir waren dieses Jahr wieder mal da oben. Ja. Und auf diesem Berg hatte der Herr ein wunderbares Ereignis. Und deswegen reisen heute Christen weltweit auf diesen Berg Tabor. Gutes Geschäft für die Taxifahrer und für alle die, die dort angesiedelt sind. Ja, Hunderte und Tausende Menschen jeden Tag auf dem Berg Tabor, da oben. Warum? Wegen diesem Ereignis. Wegen des Ereignisses, das ich jetzt ganz kurz skizzieren möchte, nicht vorlesen. Ihr kennt ja die Texte alle. Jesus geht mit den drei Jüngern hinauf und was geschieht? Jesus wird verklärt vor ihren Augen und nimmt eine Gestalt an, wie sie Jesus noch nie gesehen hat, hatten, dass sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und dann kamen noch zwei Männer aus dem Alten Testament vorbei, nämlich Mose und Elia, prophetische Bedeutung auf Offenbarung 11 hatte ich jetzt meine letzte Bibelarbeit in der Freizeit über Elia, sind gerade gestern zurückgekommen. Und da ist mir das noch ein bisschen gegenwärtig. Und sie erleben dort Gewaltiges, erst sacken die Jünger zusammen vor Furcht und dann wollen sie den Platz nicht mehr verlassen. Herr, lass uns drei Hütten bauen. Hier wollen wir bleiben in deiner Gegenwart. Es gibt nichts Größeres, als Gottes Gegenwart zu erleben. Und was taten sie? Wie immer, die schönsten Zeiten gehen vorbei, oder? Die schönsten Zeiten müssen wir beenden. Wir müssen dann wieder vom Berg in das Tal hinunter. Denn dort waren die anderen Jünger und noch manche anderen, die sich im Tal dort befanden. Und es gab einen riesen Auflauf im Tal. Es war so schön da oben auf dem Berg, wie es manchmal so ist. Man erlebt schöne Momente auch als Christ, die Nähe Gottes. Der Herr redet zu einem und dann wird man wieder ins kalte Wasser geschmissen. Da kommen Herausforderungen, die einem einfach zu hoch sind und zu stark sind. Und man muss sich mit den Dingen des Alltags beschäftigen, die oft so zäh sind, dass man denkt, ich möchte gerne wieder auf den Berg. Und manche fliehen aus dem Leben, auch Christen fliehen aus dem Leben, aus den Realitäten und stellen sich nicht den letzten Realitäten. Was war geschehen im Tal? Als sie zu der Volksmenge kamen, Matthäus 17, Vers 14. Als sie zu der Volksmenge kamen, also Jesus und die drei, Petrus, Jakobus, Johannes, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Und wenn Menschen vor Jesus auf die Knie gehen, dann haben sie ein Anliegen. Entweder wollen sie ihm danken, ihn anbeten, ihn rühmen, ihn verherrlichen, auf den Knien ihm zeigen, dass er der Herr ist, oder sie haben eine riesengroße Not, mit der sie nicht fertig werden. Und so war es hier in dieser Geschichte. Da kam ein Mensch, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes. Er ist mondsüchtig, leidet arg, oft fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Also, der Mann hatte ein Familienproblem. Er hatte ein Problem mit seinem Sohn. Und was werden die Eltern nicht alles angestellt haben, um ihrem Sohn zu helfen? Denn er wurde oft hin und her gerissen. Er wurde ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen. Die Absicht dahinter immer Tötung, dass sein Leben großen Schaden nimmt oder ausgelöscht wird. Und die Eltern, was werden sie alles getan haben, um ihrem Jungen zu helfen, der sich selber nicht helfen konnte? Und was kann man unternehmen als Eltern, wenn die eigenen Kinder leiden? Ja, wenn sie nicht mehr klarkommen mit dem Leben, wenn sie aus der Spur geraten sind, wenn sie irgendwo in eine Clique hineingekommen sind oder wenn sie einfach den Weg nicht gehen, den wir als Christen gehen. Was liegt das auf dem Herzen der Eltern? Wie sehr möchten sie ihren Kindern helfen? Was haben manche Eltern gebetet? Das habe ich gestern Abend noch für unsere Kinder und Enkelkinder gebetet. Es ist ja schön, wenn man Enkelkinder hat, aber es ist auch manchmal eine Last, die auf einem liegt, dass man hofft, dass sie sich gut entwickeln und vor allen Dingen, dass sie einmal bis zum Schluss Jesus die Treue halten. Nicht nur, dass sie sich bekehren, sondern dass sie dienstbare Leute werden, brauchbare Leute für die Gemeinde, für diese Welt und dass sie Jesus ehren durch ihr Leben und nicht ihm irgendwann den Laufpass geben. Dafür beten wir. Es sind noch nicht alle zum Glauben gekommen, aber es sind schon kleine Ansätze da. Ist ja schon mal was, ja. Und Gott gibt uns ja auch immer wieder Ermutigungen, ja, dass wir weiter beten, dass wir wissen, unser Beten ist nicht umsonst. Gott hat die Sache in der Hand und diese Überzeugung wächst ja immer wieder in der Gegenwart Gottes. Nun hört eines Tages dieser Mann von Jesus. Und er hört, wie Jesus Menschen heilt und von Dämonen befreit. Und das war das Problem in dieser Familie. Das Kind war von Dämonen besetzt. Etwas, was wir heute im Westen nur schwer auf die Reihe kriegen. Nach dem Zeitalter der Aufklärung ist das Unsichtbare gekappt und der Verstand ist auf den Thron gesetzt worden und Gott abgesetzt worden. Und von daher haben wir Schwierigkeiten, heute solche Texte zu verstehen, sodass manche und nicht wenige Ausleger im 18. Jahrhundert dann darauf kamen, es ist völlig klar, die Leute hatten damals keine Ahnung von Medizin. Ja, und deswegen haben sie Phänomene, die sie nicht einordnen konnten, mit Dämonen erklärt. Natürlich müssen wir das Neue Testament von dieser Sichtweise befreien, um sie dem modernen Menschen zugänglich zu machen. Ich kann da nicht heute von Dämonen reden. Ja, das machen ein paar Spiritisten oder das machen ein paar durchgeknallte Evangelikale, die vielleicht wissenschaftlich nicht auf dem neuesten Stand sind. Dann mögen die davon reden. Aber wir doch nicht. Ich bitte euch, Wir sind aufgeklärt, wir können Dinge psychologisch erklären, wir können sie medizinisch erklären. Und er sagte, es sind Finsternismächte. Wie konnte dieser Mann das erkennen? Der hatte keinen Heiligen Geist. Der las nicht in der Bibel, oder doch, vielleicht aus dem Alten Testament, das er dort gelesen hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls brachte er ihn zu Jesus. Wo müssen wir die Menschen hinbringen, wenn wir ihnen die entscheidende Hilfe bringen wollen? Wir müssen sie zu Jesus bringen. Wir dürfen ihnen auch medizinisch helfen. Wir dürfen ihnen auch psychologisch helfen. Selbstverständlich, das ist doch kein Gegensatz. Wir dürfen auch selber Tabletten einnehmen. Sagte mir vor 2 Jahren jemand, was, du nimmst Tabletten? Diese Chemie, das ist ja so schädlich wie sonst irgendetwas. Ich gesagt, ja, wenn ich die nicht nehmen würde, würde ich nicht mehr leben, wenn ich nicht täglich meine Tabletten einnehmen würde. Also, das ist alles kein Gegensatz. Gott wirkt nicht nur auf übernatürliche Weise, sondern auch auf ganz natürliche Weise. Als ich im ersten Halbjahr bekam ich keine Luft mehr. Was macht man, wenn man keine Luft mehr kriegt? Man muss langsamer gehen. Aber das ist nicht mein Ding. Ja, ich möchte gerne schnell gehen und ich möchte was für meinen Body tun und mich ertüchtigen, aber es ging einfach nicht mehr. Ich ging 10 Meter, ich ging eine Etage hoch und ich war außer Atem. Bin in diesem Zustand die Skifreizeit gefahren, ich war in Äthiopien in diesem Zustand und ich habe Kardiologen aufgesucht und die haben gesagt, Helmut, du bist gesund. Ja, gut, was macht man dann? Ich habe keine Ahnung von meinem Körper. Und ich glaube den Ärzten, ich bin so naiv. Die sagen, Helmut, du bist gesund. Du hast wahrscheinlich ein psychisches Problem. Das ist ja immer der letzte Weisheit, letzter Schluss. Es, wenn man keine natürliche Erklärung findet, es muss irgendwie an deiner Psyche liegen. Du machst zu viel. Du bist nächstes Jahr 70 und du machst zu viele Dienste. Du musst weniger machen. Wie viele Christen haben mir das gesagt? Ach, wenn ich weniger hätte machen müssen, hätte ich vor 40 Jahren anfangen müssen. Ja. Aber jetzt, ich mache nicht so viel. Ganz und gar nicht so viel. Weil mich ja Gott für diesen Dienst berufen hat und begabt hat. Also darf ich auch meine ganze Kraft hineinlegen. Darf mich auspowern. Und darf wieder neue Kraft bei Jesus holen. Das ist doch nichts Schlimmes und Verkehrtes, Leute, wenn wir uns für Jesus auspowern. Was ist denn da dabei? Die anderen machen es beim Ironman. Und Frodeno hat ihn jetzt zum 3. Mal gewonnen. Ist doch super, oder nicht? Ja, da powern die sich aus bis zum Letzten. Nur im Reich Gottes denkt man, man dürfte sich nicht auspowern. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben nichts gefunden, die Ärzte. Sie haben mich untersucht, sie haben die Untersuchung gemacht. Es war nichts da. Habe ich gesagt, was ist das? Ja. Gut, und dann habe ich gesagt, Herr, tu doch mal ein Wunder. Du könntest auch mal bei mir ein Wunder tun. Ich habe das bei manchen Leuten erlebt. Ich habe gebetet, sind gesund geworden. Warum nicht bei mir? Ja, also Herr, ich bitte dich, tu mal ein Wunder. Was hat der Herr gemacht? Wie ging's dann meiner Luft? Genau wie vorher auch. Also die Erfahrung, die er auch oft macht. Wir beten für eine Sache und das, wofür wir beten, geschieht nicht. Und das ist eine Anfechtung im Glauben. Auch für mich. Ich dachte, ich mache doch so viel für dich, Herr Jesus, jetzt könntest du auch mal was für mich machen. Ja, also man nimmt dann auf einmal Gedanken auf in seinen Kopf, wo man denkt, ja, bist du gerade zum Glauben gekommen? Oder was ist mit dir los? Ich habe mich also ertappt in den ganz natürlichen Abläufen eines Lebens, dass wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, egal wie lange wir im Glauben sind. Wir können immer noch die gleichen Fehler machen wie vorher. Vor einiger Zeit las ich in meinem Gebetsbüchlein, schon über 40 Jahre habe, Gebetsanliegen, die ich mir vor 40 Jahren aufgeschrieben habe. Dachte ich, es ist ja wie damals. Ja, ich bete ja heute immer noch für die gleichen Sachen. Ja, also der Vater kam zum Sohn. Der Vater kam zu Jesus. Er brachte seinen Sohn mit. Warum? Er war total überfordert. Wie manche Ärzte auch überfordert sind. Gott sei Dank kam ich nachher zu einem Pneumologen, stellte fest, ich hatte kleine Embolien in der Lunge. Da soll man ja dann schlecht Luft bekriegen, ja, wenn man Embolien hat. Ich hatte eine riesen Thrombose im Knie und das hatte ich schon jahrelang. Ich dachte immer, was ist das für ein schöner Knubbel hier, schön weich und so. Ist aber eine riesen Thrombose gewesen. Also ich bin immer mit rumgelaufen, wusste nicht, was es war. Und Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Warum? Ich habe die rechte Diagnose bekommen und die rechte Therapie. Und die rechte Therapie war Blutverdünnung. Ja, und der Zeit geht es besser. Super, preis den Herrn. Für Tabletten, die es gibt. Für Mittel, die es gibt. Als ob Gott nur auf einer Einbahnstraße leben will. So ist es nicht, Leute, wenn ich jetzt zu einer Wahrheit komme, die vielleicht manche schneiden wird. Wo manche denken, bis jetzt war es ja ganz gut, aber jetzt hebt er ab. Also passt auf. Ich will nur das weitergeben, was geschrieben steht. Ich habe mir das zur Regel gemacht seit vielen Jahren, seit ich im Dienst bin. Ich möchte das Wort Gottes predigen und ich will es nicht zurechtbiegen, nur weil es einigen vielleicht ein bisschen übel aufstoßen konnte. Es könnte auch heute Morgen sein, aber das ist nicht meine Absicht, sondern meine Absicht ist, dass es euch zur Hilfe und zum Segen wird, dass ihr Durchblick bekommt anhand von Geschichten, die wir in der Bibel lesen können und dass sie heute anwendbar sind und dass sie uns heute Licht für Entscheidungen geben und für Schritte, die wir zu tun haben. Ja, und ich brachte, ja, jetzt ist der Junge da, der Vater da mit seinem Jungen. Was hat er gemacht? Er brachte ihn zu den Jüngern. Das ist doch schon mal super, ne? Zu uns. Zu uns kommen die Leute mit ihren Problemen. Wir sind Anlaufstelle für die Probleme, die Menschen haben in dieser Welt. Und wenn die Leute schon mal zu Gläubigen kommen, ne, zu solchen Vollmachtsträgern wie die Jünger, na, das ist doch schon mal die halbe Miete. Da ist doch schon mal die Sache fast bewältigt. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern. Du warst ja oben auf dem Berg und die hatten ja Vollmacht. Kapitel 10. Da gab ihnen Jesus Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern und sie konnten es nicht. Sie haben es einfach nicht gebacken gekriegt. Ja, ihre Worte, die verflogen, die waren Luft, mehr war nicht dahinter. Heiße Luft bei den Jüngern Jesu, bei den Auserwählten Gottes. Und das ist furchtbar, wenn Menschen zu uns kommen und nur noch Worte hören, aber nicht mehr die Kraft. Leute, das ist das Entscheidende fürs Reich Gottes. Ich freue mich immer, wenn ich nach Heuchleim komme. Ihr habt eine super Performance hier vorne. Gewaltig, schön alles geschmückt. Aber was macht das Reich Gottes aus? Das ist schön, wenn man das mit den Augen wahrnehmen kann. Ist wohltuend. Aber was macht das Reich Gottes aus? Sind es die wortreichen Predigten? Die Bibel sagt nein. 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, vielleicht auch klugen Worten, vielleicht auch logischen Worten, sondern das Reich Gottes besteht in Kraft. Und die muss erwiesen werden in unserer Mitte. Geht Kraft von eurer Gemeinde aus? Das ist die Frage. Werden Leute angezogen und dass sie hier spüren, wenn sie hier sitzen, Gott ist in eurer Mitte. Das ist das Entscheidende, dass Gott Menschen anrührt und dass sie hier etwas erleben mit Gott. Unser Glaube hängt nicht am Erleben, das wissen wir, denn das kann so und so sein. Es hängt am Wort Gottes, der Glaube. Aber es ist entscheidend, dass wir Kraft haben, dass Leute in unserer Mitte zum lebendigen Glauben an Jesus finden, dass sie Heilung erleben, dass sie Befreiung erleben. Das gehört zusammen. Das ist ein Paket bei Jesus. Wir lesen das in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat und umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Das ist eine kurze Beschreibung, die Petrus gibt, von den 3 Jahren, die Jesus unterwegs war. Und wir stehen oft in der Gefahr, kluge Reden zu machen oder zu diskutieren und diesen und jenen Sachverhalt nochmal zu bewältigen. Manches müssen wir auch bereden, ist völlig klar. Wir wollen nicht die Dinge unter den Tisch kehren. Aber das Entscheidende ist, ist Kraft da. Ist Kraft in deinem Leben da, dass du deinen Kindern entscheidend helfen kannst. Kannst du das? Und dafür ist eigentlich die Gemeinde Jesu eine wunderbare Anlaufstelle, dass man hierher kommt und hier darf ich erwarten, dass der mächtige Gott in der Mitte ist und aus uns herausstrahlt und wirkt und Worte Kraft besitzen. Gerade das Wort Gottes hat die Kraft, durchzudringen bis zur Scheidung, dass manche Dinge aus unserem Leben verschwinden können. Ja, was wird das gewesen sein, ne? Als die da um den Jungen standen, muss man sich mal vorstellen, diese gestandenen Jünger, ne? Diese Männer. Und sie haben gebetet und geboten und blieb alles beim Alten. Kennen wir das? Ich kenne das. Ich kenne das, dass ich das Richtige tue und es hat keine Auswirkung. Ja, also es ist gut, dass es Jünger gibt, aber noch besser, dass es Jesus gibt. Ja, und bis zu Jesus müssen die Leute kommen. Wir müssen sie bis zu Jesus bringen. Und der Vater hat nicht locker gelassen, weil er von den Jüngern enttäuscht wurde. Wie manche sagen, ja, ich bin in der Gemeinde gewesen. Das war eine einzige Enttäuschung. Da saß jemand neben mir, der hatte Knoblauch gegessen. Der andere, der stimmte dem Prediger ständig zu und gab Laute von sich. Also das war eine Veranstaltung, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich wollte eigentlich Gott hier erleben. Ja, und dann hat mich noch jemand komisch angesprochen. Na, hast du dein Herz auch schon dem Heiland gegeben? Ja, dann wird es natürlich ganz krass. Und das ist halt so, wenn man Gemeinde Jesu erlebt. Dann kann man vieles erleben, aber nicht den Herrn erleben. Dazu sind wir da, Leute, dass Leute Jesus erleben bei uns. Und dass wir die ganze Woche hindurch beten für unsere Veranstaltung, dass Jesus in den Vordergrund kommt. Und er reden und heilen und befreien kann. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, als sie es nicht konnten, was hat er ihnen gesagt? Hatte ich mal irgendwo in Deutschland gefragt, was hat er dann der Herr Jesus gemacht? Naja, da hat er seine Jünger ermutigt. Super. Ich will euch mal die Ermutigung Jesu vorlesen. Was sagte er? O Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihr mir her. Oh, das hat Jesus gesagt. Schwierig. Wie soll man das heute auslegen? Wie soll man das den Leuten sagen? Ja, so wie es geschrieben steht. Das Problem, dass wir keine Berge versetzen, ist unser Glaube nicht der Sieg Jesu am Kreuz, wo manche Leute dann auf die glorreiche Idee kommen. Das ist jetzt ein kurzer theologischer Exkurs. Manche sagen, der Jesus hat alle besiegt, alle Feinde am Kreuz. Stimmt das? Hat er den Teufel besiegt? Hundertprozentig? Das war selbstverständlich. Wer zweifelt daran? Ja, und dann sagen manche, die haben dann eine ganz schlaue Geistesblitz und Kombination, dass sie sagen, ja, mit besiegten Feinden braucht man nicht mehr zu kämpfen. Ja, Gott hat uns schon den Sieg gegeben, wir brauchen da nicht, um den Sieg zu beten. Wisst ihr, da tut man etwas, indem man etwas Richtiges sagt, aber falsch ist. Es ist falsch. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn Jesus in mein Leben kommt, dann errettet er mich für Zeit und Ewigkeit. Und niemand kann mich mehr aus der Hand Gottes reißen. Das gilt, egal was sich alles in meinem Leben befindet. Und wir ahnen manchmal nicht, was sich alles in uns befinden kann. Wir mögen noch so schön gucken. Ihr kennt ja das evangelikale Lächeln. 15% Schräglage vom Kopf. Ja, da können wir noch so schön lächeln. Aber im Keller heulen die Hunde. Ja, und wir haben keinen Mut, uns einmal jemanden anzuvertrauen und sagen, so sieht's eigentlich bei mir aus. Ich bin Prediger und so sieht's aus bei mir. Wer hat den Mut? Wo sind die Leute, zu denen man Vertrauen haben kann, denen man sein Herz ausschütten kann und sagen kann, ich erlebe Dinge, die, hat mir neulich eine Frau gesagt, Herr Blatt, glauben Sie jetzt nicht, dass ich einen an der Klatsche habe. Aber sie erlebt das. Sie erlebt Dinge, die nicht mehr rational zu erklären sind. Und da wagen wir es nicht, drüber zu reden. Weil wir belächelt werden vielleicht und oder wie neulich Älteste zu jemandem kam, die nachts furchtbare Träume und Erscheinungen hat und sagt, das geht doch gar nicht, du bist doch errettet. Ja, das sieht man, die ganze Not. Leute, wenn wir errettet sind, heißt das nicht, dass wir von allem befreit sind. Dann fängt eigentlich in der Regel der Befreiungsprozess an. Und dann geht der Herr durch die Schichten unseres seelischen und geistigen Lebens hindurch und pult die Dinge hervor. Und die dann manchmal mit Macht hervorkommen. Und wir nur ohnmächtig daneben stehen wie die Jünger. Der Herr wusste das. Dieser Junge, der ist eigentlich unschuldig an seinem Schicksal. Das gibt es, Leute. Und sagt nicht, Gott ist ungerecht. Das ist kalter Kaffee. Gott ist nie ungerecht. Gott ist immer gerecht. Aber er möchte durch diese schweren Dinge uns erleben lassen, was bei ihm möglich ist. Dazu sind die Schwierigkeiten da. Dass wir Jesus erleben. Und dass wir zu ihm gehen, unser Herz ausschütten und wahrhaftig werden. Die Wahrheit macht frei, nicht irgendwelche Sprüche machen frei. Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn. Wen bedrohte er? Den Dämon. Und der Dämon fuhr von ihm aus. Und der Junge war geheilt. Manches Mal ist es so einfach und doch so schwer, Leute. Das Einfache ist oft das Schwere. Weil wir so kompliziert sind. Wir denken, wir müssen alle möglichen Konstruktionen erst durchgehen und ausblenden und so weiter. Da bist du bei Arzt Nummer 17 nachher. Und dein Problem ist immer noch da. Warum? Weil sich ganz natürliche Phänomene, ganz natürliche medizinische, psychologische Probleme mit Finsternis verbinden. Und wenn man diesen Teil nicht ausschaltet, dann bekommt man keinen Sieg in der Sache. Warum? Wir machen Symptombehandlung, aber keine Wurzelbehandlung. Und deswegen muss die Sache an der Wurzel angegangen werden. Das heißt nicht, wenn ich das als dämonisch identifiziere, dann habe ich die Sache, ja schön, wäre weit weg von mir geschoben. Nein, überhaupt nicht. Ich muss mich darunter stellen und dazu stellen, dass es so ist, wie es ist. Und wenn wir wissen wollen, was sich alles in uns befindet, gibt es ein gutes Mittel. Praktischer Anschauungsunterricht. Sind eure Eltern, Großeltern, eure Kinder und Enkel. Fleisch von meinem Fleisch, Leute. Fleisch, die zeigen uns, was sich alles in uns befindet. Wir haben es geerbt und wir geben es weiter. Und manches geben wir nicht mehr weiter, das ist auch nicht mehr da. Aber wenn man das nicht checkt und das nicht versteht, dann versteht man vieles nicht und erlebt auch wenig oder gar keine Befreiung. So, der Herr bedrohte ihn, der Geist fuhr aus, und da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Was war das Problem, Herr? Wo war die Schwierigkeit, dass wir es nicht konnten? Und der Herr sagte es ihnen deutlich: Wegen eures Kleinglaubens. Da haben wir es wieder. Wegen eures Kleinglaubens. Glaube aus Gott stellt richtige Diagnosen. Glaube aus Gott ist überzeugt von der Überlegenheit Gottes. Glaube aus Gott geht nicht vor den Widerständen in die Knie und betet sie an. Und erzählt ständig von seinen Problemen. Das macht der Glaube aus Gott nicht. Warum? Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg. Was für ein Berg war gemeint? Den sie Tag und Nacht vor sich hatten. Den sie kannten, wo sie schon hochgestiegen waren. Und sie wussten, dieser Berg ist nicht zu versetzen. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich im Wecken, euch wird nichts unmöglich sein. Was meint Jesus nun mit? Mit diesem Berg. Berg ist in der Bibel einmal etwas Reales, aber dann auch etwas Symbolisches. Und Berge sind ein Bild für Mächte. Und was war der Berg, den Jesus versetzte? Was war der Berg? Ein Dämon war der Berg. Und er sagt, wir sollen ja nicht den Dünsberg hier versetzen. Ja, nicht, dass einer auf die Idee kommt, geht heute Nachmittag dahin und sagt, ich gebiete dir, beweg dich mal einen Meter nach rechts. Oder wie es der fromme K.O. tat. Wie hieß der noch, der? Adrian Bless. Ja, ganz genau. Was machte der? Der hatte eine Büroklammer am Schreibtisch liegen und gebot ihr, dass sie sich nach rechts bewegt. Wollte mal seine Vollmacht testen. Das ist nicht unser Ding. Sondern unser Ding, der Glaube, ist auf das Unsichtbare ausgerichtet. Im Unsichtbaren sind die eigentlichen Berge. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu identifizieren, und das Wort Gottes. Und wenn wir beides zusammen bei uns wirken lassen, dann bekommen wir eine Sicht, die wir vorher nie gehabt haben. Gott begann, diese Sicht mir zu schenken, 1976. Und seit dieser Zeit bete ich mit Menschen, die belastet sind von der Finsternis. Manchen habe ich helfen können, manchen nicht. Aber ich orientiere mich nicht an den Misserfolgen. Ich orientiere mich am Wort Gottes und an der Verheißung, die Gott gegeben hat. Ja, euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ihr überwindet Widerstände durch den Glauben. Wenn nicht allein, dann nehme ich mir jemanden mit dazu, der Licht über diese Dinge hat. Und der Vollmacht hat, Erfahrung hat. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich hinweg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben, sagt Jesus. Was sagt jetzt Jesus nicht? Naja, ob man das so sehen kann. Kennt ihr den Satz? Hörte ich immer in der Exegese und der Dogmatik. Ja, das kann man so nicht sagen. Kennt ihr das? Kann man so nicht sagen. Ja, wie soll ich es denn sagen? Und was sagt Jesus hier? Wir sollen nicht von den Bergen reden. Und das tun wir meistens als Christen. Wir reden von unserem Problem und schmücken sie aus und reden und reden und reden. Aber der Herr sagt, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, sprecht ihr zu den Bergen, dann sind wir biblisch. Wir erzählen von den Bergen, aber wir sprechen nicht mehr zu den Bergen. Wir erzählen dem Herrn Jesus von unseren Bergen und alles bleibt beim Alten. Warum? Weil wir nicht sprechen zu den Bergen. Sprech zu diesem Berg, hebe dich hinweg. Ja, da denken manche, ja, dazu bin ich nicht berufen, Bruder Blatt. Ja, ich auch nicht. Ich tue einfach, was geschrieben steht. Man muss der Finsternis klar und fest entgegentreten, dann weiß sie, wo sie bei mir dran ist. Und wenn nicht, wird sie mich beuteln und wird mich herumtreten wie ein Fußball. Und ich bin ein willenloses Werkzeug durch den Feind. Und ich entschließe mich nicht zu diesem Schritt. Leute, wenn ihr das tut, dann habt ihr Jesus hinter euch. Sein Wort hinter euch. Hier steht es geschrieben, sprecht zu diesem Berg. Und erzählt nicht dauernd von euren Bergen. Manchen schon zum 37. Mal. Sprecht zu diesem Berg. Wollt ihr das tun in der kommenden Woche? Dazu sind wir zusammen. Ja, nicht überheblich, Leute, noch. Das muss ich noch hinzufügen. Manche denken, oh, ich bin der King. Wenn du so denkst, bist du schon mit Satan gleichgeschaltet. Stolz und Hochmut vertreibt keine Finsternis. Das war ich in den ersten Jahren. Ich dachte, ich wäre was Besonderes, weil ich Dämonen austrieb. Aber das treibt einem der Herr aus. Gott sei Dank. Leute, wenn ihr zum Beispiel Angst habt, was sagt die Bibel über Angst? Ich will es an einer Stelle konkret machen. Was sagt die Bibel über Angst? Dass Angst ein Geist ist, steht geschrieben. Im Neuen Testament, 2. Timotheus 1,7. Ihr habt nicht den Geist der Angst empfangen, der Verzagtheit, der Niedergeschlagenheit. Leute, seht das unsichtbar, dass damit viele persönlichen Erlebnisse mitspielen, ist völlig klar. Aber genau da steigt ja der Feind ein. Bei meiner Veranlagung, bei meinen Erlebnissen. Manche Leute haben nur Angst als Christen. Vor allen Dingen, wenn es um Satan geht. Die Leute, die immer so groß vom Sieg Jesu reden, die möchte ich jetzt, dass sie einfach das tun, was Matthäus 17 steht. Sprecht zu diesem Berg und auf einmal, oh, erstarren sie. Warum erstarren wir vor dem Teufel? Weil wir nicht vom Sieg Jesu wirklich überzeugt sind. Es gibt nur besiegte Feinde, denen wir begegnen seit Golgatha, oder? Nur besiegte Feinde. Und denen können wir entgegentreten im Namen Jesu Christi. Gebiete ich dir, du Geist der Furcht, dass du aus meinem Kopf hinausgehst. Und das tue ich immer wieder, so lange, bis die Furcht nachlässt, schwächer wird und mich nicht mehr bestimmt. Und so kann ich es eigentlich mit vielen Problemen machen. Nochmals, das heißt nicht, dass wir jetzt Tablettenverweigerer werden und die Glaubenshelden spielen, dass wir nicht mehr zum Arzt gehen. Meine Frau, die hatte immer Schwierigkeiten zum Arzt gehen, da muss schon mal das Bein abfallen. Sie sagt, du, ich glaube, mir fehlt was. Hatten wir jetzt diese Woche in Oberstdorf zweimal in die Klinik, die wollten sie da behalten. Ach nee, brauche ich nicht, fahren wir nach Haus. Ja, ist ja schön, dass ich sie mitnehmen kann. Leute, das lehnen wir ja alles nicht ab, diese Hilfe nochmal. Aber wir müssen hinter die Kulissen schauen, weil da die eigentlichen Strippen gezogen werden. Und an der Stelle müssen wir aktiv werden und nicht uns nur im Sichtbaren bewegen. Das war das, was ich euch heute Morgen sagen wollte. Und der Herr sagt noch, wie ihr solchen Glauben wie ein Senfkorn bekommt. Wodurch? Diese Art fährt nicht aus, außer durch Fasten und Beten. Wissen wir ja alle. Fasten und Beten ist wichtig. Und nur kurz ein Wort noch zum Fasten. Ganz kurz und dann mache ich auch Landung, ja? Hoffe keine Bauchlandung. Fasten ist Enthaltsamkeit von Dingen, die erlaubt sind. Das ist Fasten. Nicht von Dingen, die verboten sind, sondern von Dingen, die Gott mir erlaubt. Aber weil ich weiß, es ist vieles erlaubt, wie Essen und Trinken, und es kann zum Fressen und Saufen ausarten, nach Luther, Neues Testament. Deswegen werde ich an der Stelle versuchen, Zügel anzulegen. Nicht alles, was erlaubt ist, ist gut und fördert unseren Glauben und fördert unsere Gewissheit in Christus. Diese Art, ist eine besonders hartnäckige Art. Es gibt unterschiedliche Dämonen. Es gibt Dämonen, die sehr schnell gehen, es gibt Dämonen, da kannst du Jahre beten, bis sie das Feld räumen, weil sie so tief mit unserer Persönlichkeit verbunden sind. Oder auch eine besondere Macht haben, siehe Matthäus 12, 43, 45, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber Bibelstellen noch nennen. Das wollte ich euch heute Morgen weitergeben. Glaube, der Berge versetzt. Gott hat uns nicht wehrlos in dieser Welt hinterlassen. Er hat uns Vollmacht geschenkt durch den Heiligen Geist, durch die Verheißung Gottes, die mächtig und kräftig sind, wenn man sie anwendet in der richtigen Weise, im richtigen Geist, in der richtigen Situation. Hab keine Angst vor dem Feind. Jesus ist Herr und Jesus ist Sieger und er bleibt es auch. Amen. Darauf trinken wir noch ein, ne? Jawohl. Trachten, schauen, wie du geredet hast, wie du gehandelt hast, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du nie vor dem Feind in die Knie gegangen bist und dass du uns mit in diesen Sieg hineinnimmst, auch an diesem Tag heute und in der kommenden Woche. Wir beten dich darüber an, Herr, dass wir so einen Gott haben, der für Hilfe für uns hat in dieser Zeit und Welt, in den Problemen, in denen wir stecken, Herr, dass wir wissen, wir stehen nicht auf verlorenem Posten. Du lebst in uns, du bist mit uns, du hältst deine Hand über uns und wir dürfen vorwärts gehen, das Land erobern, das du für uns bereitet hast. Wir beten dich darüber an, dass deine Auferstehungskraft immer noch dieselbe ist und dass du auch in unserem Leben die Gemeinschaft mit dir und mit deiner Kraft Realität werden lassen willst. Dazu segne uns, Herr. Amen.
Ja, und weil wir so einen wunderbaren und großen Gott haben, dürfen wir Fürbitte tun für die Menschen, die wir lieb haben, für unsere Familien, für unsere Eltern, für die Kinder, für die, die uns nahe sind, Herr. Und wir dürfen sie deiner Gnade anbefehlen. Und wir dürfen Fürbitte tun für die Missionare, die wir unterstützen, die wir kennen, ja, die Dienst tun an allen möglichen Enden und Ecken dieser Welt und die oft stellvertretend für uns dorthin gehen. Und wir wollen sie segnen und wollen deinen guten Jesusnamen auf sie legen, dass du sie bewahrst, dass du mit ihnen bist. Du kennst sie alle mit Namen, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir alle in deiner guten Hand sind und alles, was uns umtreibt, was uns bewegt und was uns nächste Woche vielleicht beschäftigt und was uns entgegenkommt, Herr, das wollen wir alles in das Gebet hineinlegen, das du uns gelehrt hast.